Schade, dass ich euch nicht lächeln sehen kann unter diesen Masken. Aber ich hoffe, dass ihr froh seid und mit viel Freude hier in diesen Gottesdienst gekommen seid. Das Wetter ist schön. Und genau, ich finde es immer so mega interessant, dass hinter dieser Kamera sich Menschen befinden, zu denen ich gerade spreche. Ja, von zu Hause, da wo ihr seid, ob es im Bett ist oder am Frühstückstisch. Schön, dass ihr mit dabei seid und ich wünsche euch für die Predigt ein offenes Herz. Genau, und uns hier im Gottesdienst wünsche ich das natürlich auch. Wer von euch hat jetzt am Wochenende und am Anfang dieser Woche, war es ja sogar noch wärmer, die Sonne genossen? Wer war draußen? Okay, sehr schön. Das habe ich gestern auch beim Arbeiten und habe mir einen Sonnenbrand geholt, aber der erste in diesem Jahr und das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Und ich wollte euch mal etwas fragen. Noch eine Frage. Und zwar, wer von euch hat sich das letzte Mal frisch gepressten Orangensaft gemacht? Okay. Zwei Leute habe ich gesehen. Ich habe es, glaube ich, seitdem ich in Bremerhaven bin, noch nie gemacht. Was ein bisschen traurig ist, aber vielleicht kennt ihr das, wenn man die Orange presst und drückt, kommt für gewöhnlich Orangensaft dabei raus. Ne? Das gleiche auch bei einer Zitrone, wenn man die Zitrone presst und drückt, kommt Zitronensaft raus. Genau, und jetzt die Frage an euch, ganz persönlich, und zwar: Wir sind jetzt seit über einem Jahr in der Corona-Pandemie und vielleicht erlebt man in dieser Zeit jetzt mehr Druck, Sorgen und Stress als zuvor. Und was passiert bei dir, wenn du gepresst, gedrückt und gequetscht wirst in deinem Leben? Was kommt bei dir raus in so einer Zeit? Kommt mehr Jesus Christus zum Vorschein? Weil Jesus lebt in uns und eigentlich wäre das die logische Schlussfolgerung. Oder kommen mehr Frust, Streitigkeiten, Sorgen, Ängste, Unvergebenheiten, Hoffnungslosigkeit zum Vorschein? Ja, was passiert bei uns, wenn wir gepresst und gequetscht werden? Das wollte ich euch mal zum Anfang dieser Predigt mitgeben. Genau. Und seitdem Corona da ist, hat sich auch für viele der Tagesablauf total geändert. Auf einmal muss man sich selbst strukturieren und das fällt einem vielleicht gar nicht so leicht. Und wenn ich euch jetzt fragen würde, was ist eure Lieblingsbeschäftigung am Tag, dann habe ich mir so ein paar Antworten schon überlegt, die wahrscheinlich kommen würden. Zum Beispiel sowas wie, ne, eine Serie schauen, ob es jetzt bei Netflix oder bei ZDF ist, ist ja eigentlich egal. Oder Sport machen, ja, shoppen, im Internet surfen, Fußball schauen, Fußball spielen. Dinge, wo man auch einfach mal den Kopf ausschalten kann. Ich glaube, sowas können wir als Lieblingsbeschäftigung irgendwie betiteln. So ist das zumindest bei mir. Und wenn wir jetzt zu unserer Frage der Predigt kommen, was sollte denn die Lieblingsbeschäftigung eines Christen sein? Ja, sollte das Bibelverse auswendig lernen sein oder ein Kapitel pro Tag am Tag in der Bibel lesen, sich Predigten anhören, Lobpreismusik machen oder hören. Das sind alles auch keine schlechten Dinge, das ist keine Frage. Aber ich glaube, die Lieblingsbeschäftigung eines Christen sollte das Gebet sein. Und warum das so ist, hoffe ich, wird im Laufe der Predigt deutlicher. Genau, als ich noch ziemlich jung war, habe ich gesehen, wie mein leiblicher Vater in seinem Zimmer auf den Knien saß und er gebetet hat. Und im Nachhinein habe ich mich gefragt, was bringt einen erwachsenen Mann dazu, auf die Knie zu gehen und zu beten? Vor wem kniet er da? Und diese Frage, hoffe ich, wird auch im Laufe der Predigt deutlicher. Und zu Anfang der Predigt möchte ich genau zu dem beten, zu dem mein Vater auch gebetet hat. Ja, zu dem Allmächtigen, der regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Lass mich beten, dann starten wir in die Predigt hinein. Liebender Vater im Himmel, danke für diesen Sonntagmorgen, für das gute Wetter, die Sonne, die uns auch gut tut, Herr. Und ja, Jesus, danke, dass du dabei bist, mit uns bist, Herr. Ja, dass wir zu dir beten, zu dem Allmächtigen, der uns jetzt gerade in diesem Moment hört. Ich bitte dich für ein offenes Herz, dass die Predigt etwas verändert in unseren Herzen, Herr. Ja, wir sind immer so schwer beim Hören oder beim Umsetzen, Herr. Ich bitte dich, dass dein Geist uns leitet, uns führt, uns ermutigt und stärkt durch das Gesagte hier im Gottesdienst. Amen. Genau, das Gebet ist ein ziemlich herausforderndes Thema, was, ich würde sagen, jeden Christen auch betrifft und herausfordert. Wahrscheinlich wäre jeder Christ bereit zu bekennen, dass er betet, aber wie viele von uns glauben wirklich daran, dass das Gebet auch etwas bewirkt? Es hängt so viel vom Gebet ab, einfach aus dem Grund, weil auch so viel von Gott abhängt. Ja, und vielleicht fragt man sich manchmal, warum erlebe ich so wenig Frucht in meinem Leben? Warum erlebe ich so wenig Frucht in meinem Dienst, in der Gemeinde? Kann es sein, ich stelle es einfach mal in den Raum, weil wir so wenig beten? Ja, nutzt diese Predigt einfach, um euer Herz zu prüfen zu dem Thema Gebet. Und ich kann mich nämlich noch ganz gut an meine Jugendzeit erinnern, als ich so 14, 15 war. Wir haben in meiner Heimatgemeinde Gebetsstunden und diese auch wöchentlich. Und manchmal war es dann für mich so, wenn die Freunde gefragt haben, kommst du mit zur Gebetsstunde? Dachte ich mir so, heute ist nur Gebetsstunde. Ja, das kann man ja auch mal ausfallen lassen. Und diese Einstellung zum Thema Gebet begegnet mir aber häufiger in Gemeinden oder wenn ich mit Personen spreche. Ja, vielleicht sogar, dass sich das Gefühl breit macht, das Gebet wäre nur etwas für unsere älteren Geschwister aus der Gemeinde. Und das ist natürlich nicht so. Ja, oder Gebet ist langweilig. Oder. Und wenn ich dann aber lese, wie Spurgeon, ein bekannter Prediger, in Gebetsversammlungen war, ja, wo über 1000 Menschen waren, die gebetet haben, dann frage ich mich, haben wir aufgehört, dem Gebet zu vertrauen? Ja. Wie viele von uns haben wirklich Freude am Beten, an dem Gebet? Und nehmen die ganzen Fragen und Anmerkungen nicht übel? Das sind alles auch Sachen, die ich mir selber stelle. Aber vielleicht ist das ein Weckruf, ja, für uns als Christen, dass das Gebet, was eventuell in den Hintergrund gerückt ist, ja, wieder in den Vordergrund zu holen. Besonders in diesen Zeiten, wie in denen wir heute leben. Wie ein Weckruf. Und wenn du das in deinem Leben persönlich merkst, dass das Gebet keine Rolle in deinem Leben spielt, warum? Was hindert uns daran, auf die Knie zu gehen, wenn wir zu Hause sind, so wie mein Papa es gemacht hat, als ich ihn als Kind gesehen habe? Ja, auf den Knien vor Gott sind wir zu keinem Zeitpunkt höher, als wenn wir vor Gott knien. Und das Gebet ist die größte Macht, die Gott uns zur Verfügung stellt, hier auf der Erde. Ist uns das bewusst? Ja, es ist nämlich so, dass das Gebet die Hand Gottes bewegt, der die ganze Welt bewegt. Ja, und ich möchte als ersten Punkt anschauen, was Jesus sagt, was Jesus uns verspricht zu dem Thema Gebet. Und um mit dieses Thema nochmal Gedanken zu machen, sollten wir diese Bibelstellen so lesen, als ob wir sie zum ersten Mal hören. Ja, ich lese nämlich gerade ein Buch und da habe in der Predigtvorbereitung ein Buch gelesen, nicht so viele Seiten, aber ich habe es gelesen. Und das Buch heißt Der kniende Christ. Und in dem Buch, da bekehrt sich jemand ganz frisch. Er ist Feuer für Jesus. Und die Bibel war natürlich ein ganz neues Buch und er las da drin und er entdeckte immer neue Schätze. Ja, und dann kommt er zu seinem Pastor ins Zimmer und fragt den Pastor so, ist das wahr? Stimmt das? Der Pastor fragt ihn so, was soll wahr sein? Ja. Und dann las er dem Pastor diese Stelle vor, die ich euch jetzt zeige. Matthäus 21, 21 bis 22. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr solches nicht allein mit dem Feigenbaum tun, sondern wenn ihr zu diesem Berge sagt, heb dich und wirf dich ins Meer, so wird's geschehen. Und alles, was ihr bittet im Gebet, so ihr glaubt, werdet ihr es empfangen. Das scheint so unbegrenzt, wovon Jesus hier spricht. Ja, dass dem Gebet keine Grenzen gesetzt sind. Und dann sagte dieser frisch bekehrte Mann zu dem Pastor, wenn das so ist, warum beten wir nicht mehr? Ja, und jetzt lasst uns nochmal tiefer da reingehen, in die Versprechen, die Jesus seinen Jüngern gibt. Und ich möchte Folgendes mit euch machen. Einfach mal Jesus jetzt sprechen lassen. Ja, man sagt immer so viel zu den Versen, das ist auch gut und richtig. Aber ich möchte mit euch durch die Verse gehen und nur Jesus sprechen lassen. Ja, und wir fangen an bei Johannes 14, 12 bis 13. Da sagt Jesus, ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun, denn ich gehe zum Vater und alles, worum ihr dann in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbar wird. Wenig später wiederholt Jesus dieses Versprechen für seine Jünger nochmal. Johannes 15, 7 bis 8. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbar. Und nach diesen Stellen könnte man jetzt meinen, Jesus hat das seinen Jüngern, das ist alles nacheinander, das ist alles an einem Abend, hat das seinen Jüngern oft genug gesagt, dass die Jünger ohne das Gebet nichts ausrichten können. Aber es geht weiter. Und Jesus wiederholt sich fast in den Versen. Ja, Johannes 15, Vers 16. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, zu gehen und Frucht zu tragen. Frucht, die Bestand hat. Wenn ihr denn den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben, was auch immer es sei. Und die letzte Stelle, die Jesus spricht, Johannes 16, 23 und 24. An jenem Tag werdet ihr mich nichts mehr zu fragen brauchen. Ich versichere euch, wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben. Bisher habt ihr nichts in meinem Namen erbeten. Bittet und ihr werdet empfangen. Dann wird eure Freude vollkommen sein. Ja, das war jetzt viel Text. Und wahrscheinlich könnte man noch über jede einzelne Bibelstelle eine ganze Predigt halten. Aber ich wollte euch etwas zeigen. Und zwar, es gibt wenig Stellen, wo Jesus mit so viel Nachdruck auf seine Versprechen nochmal gibt. Ja, dass sie in seinem Namen um etwas bitten sollen und es wird ihnen gegeben werden. Und was ist das für ein wunderbares Versprechen, von dem Jesus hier spricht? Und wie aktuell sind diese Worte von Jesus in unserem Leben? Ja, Jesus lehrt uns, dass unsere Stärke und Frucht von ihm allein abhängt. Und dass das Gebet die Verbindung zu ihm ist. Außerdem, dass das Gebet mit der wahren Freude zusammenhängt. Und doch lassen wir es zu, dass wir das Gebet vernachlässigen. Wir scheinen zu glauben, ja, dass wir durch eigene Anstrengung mehr erreichen als durch das Gebet. Durch unseren Umgang mit Menschen mehr als für diesen Menschen zu beten. Und das Gebet, das darf nicht in den Hintergrund rücken. Besonders nicht, weil Jesus dem Beten so viel Nachdruck verleiht. Und wir müssen verstehen, dass wir abhängig von Gott sind und in ihm allein sind die guten Früchte. Ja. Und die Verse aus Johannes, die wir uns gerade alle angeschaut haben, die stehen in einem interessanten Zusammenhang. Das ist das letzte Passamahl, was Jesus mit seinen Jüngern hat. Und bei diesem Passamahl passieren extrem viele Dinge. Ja, in Kapitel 13 wäscht Jesus seinen Jüngern die Füße. Und außerdem spricht er zu Judas, dass er ihn verraten wird. Kapitel 14 sagt Jesus seinen Jüngern, dass er der einzige Weg zum wahren Leben ist. Außerdem, dass der Heilige Geist als Beistand für seine Nachfolger kommen wird. Dann im Kapitel 15, der Weinstock und die Reben. Jesus spricht davon, in ihm zu bleiben. Und das ist mega spannend und das möchte ich mit uns noch einmal genauer anschauen. Und zwar sagt er, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Ja, es geht um eine tiefe Verbindung zu unserem Herrn, Jesus. Wir sagen oftmals, dass wir an ihm dran sind. Oder wir sagen, dass wir mit Jesus unterwegs sind. Ja, aber Jesus spricht eigentlich von etwas ganz anderem. Und zwar sagt er, in ihm zu sein. Nicht nur an ihn dran, nicht nur mit ihm unterwegs, sondern in ihm zu sein. Und diese tiefe Verbindung, und das ist die tiefste Verbindung, die möglich ist, in Jesus Christus zu sein und er in dir. Und Jesus spricht, wenn ihr in mir seid, dann wird euch gegeben werden. Ja, also wie sieht es mit unserer tiefen Verbindung zu Jesus aus? Wie ist es mit deinem Gebetsleben? Und kennt ihr diese Gedanken? Vielleicht wenn Christen oder du auch ganz persönlich entmutigt bist und sagst, ich hatte irgendwie noch nie eine richtige Gebetserhörung. Ja, oder Jesus fühlt sich so fern in meinem Leben an. In meinem Dienst, in der Gemeinde entsteht keine gute Frucht. Warum ist das so? Ja, ist Gott ein Lügner? Hält Gott seine Versprechen nicht? Ja, mein Gott, das, was er sagt, ernst? Und wenn ich mich oder wenn ich in meinem Leben schaue, dann fühle ich mich bei diesen Gedanken schon öfter mal ertappt. Ja, und ein Missionar sagte dazu mal, wenn ihr viel für Gott tun wollt, dann müsst ihr viel von Gott erbitten. Wir müssen Menschen des Gebets sein. Ja, und wenn es um unsere persönliche Zeit mit Gott geht, dann kommt es mir oft so vor wie eine Liste, die wir abhaken wollen. Ja, 10 bis 15 Minuten Bibel lesen und 5 Minuten Gebet und die Tagesration Obst haben wir genommen. So, ne? Aber, ja, hast du diese Sehnsucht nach Gott? Ja, wünschst du dir diese Zeit mit ihm? Ja, wir wollen einmal die Ewigkeit bei Gott verbringen, aber hier 10 Minuten mit Gott ist uns zu viel und zu anstrengend. Und dann fragen wir uns noch, warum so wenig Frucht in unserem Leben zu sehen ist. Ja, ist das Gebet etwas, worauf ich mich freue, was in meinem Leben undenkbar ist, wenn ich nicht bete? Jesus will euch nämlich teilhaben lassen an seiner Herrlichkeit. Das versucht er seinen Jüngern hier zu sagen. Euch ausrüsten durch seine Stärke, durch seine Kraft. Ja, und genau das wird den Blick auf die Nöte in dieser Welt auf den Kopf stellen. Ja, die Not in unserem Land, die Not in unserer Stadt, die Nöte unserer Freunde, unserer Bekannten, unserer Familie. Ja, mein Gott aber wird all euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit. Philipper 4, Vers 19. In Jesus Christus wirst du keinen Mangel leiden. Und wenn wir nun um die Kraft des Gebets wissen, warum sind wir doch so oft verhindert zu beten? Ja, und diese Hindernisse sind mal größer, mal kleiner, aber diese Hindernisse scheinen immer da zu sein. Sobald wir ins Gebet gehen, ja, ich rede jetzt auch von mir, dann fällt mir ein, was ich heute noch zu erledigen habe. Oder vielleicht sitzt du gerade hier und denkst schon an das Mittagessen, was auf dich zu Hause wartet. Ja, oder irgendein Lied, wenn du beten möchtest, der dir durch deinen Kopf schwirrt. Ja, irgendwas ist immer, wenn du ins Gebet gehen willst. Und diese abschweifenden Gedanken, die können wir Gott auch hingeben. Ja, dass wir sagen, wie es im Psalm 139 steht, erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Ja, wollen wir erkennen, was unser Herz ganz daran hindert, Gott nahe zu kommen. Ja, und es kann eine Sünde sein, in der man lebt. Es kann Unglaube oder Zweifel sein. So wie Jakobus das auch in seinem Brief schreibt. Ja, Jakobus 1, 6 bis 8. Erbitte aber im Glauben und zweifle nicht. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge. Eine Meereswoge, die hat keinen Halt. Ja, die hat keinen festen Halt, die hat keine Wurzeln. Ja, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in all seinen Wegen. Manche Christen empfangen nichts von Gott, weil sie ihn um nichts bitten. Ja, andere empfangen nichts, weil sie nicht daran glauben. Ja, und es wäre doch so schön, wenn der Unglaube und der Zweifel, der vor uns wie so ein Nebel ist, durch die Kraft des Gebets durchbrochen wird und die Sonne und der Sonnenschein durchkommt, ja, sodass wir die Herrlichkeit Gottes sehen können. Ja, und als es jetzt die Tage so sonnig war, habe ich gesehen, wie schmutzig meine Fenster waren. Ja, vielleicht kennt ihr das. Und irgendwie haben mich die dreckigen Fenster gestört. Und ich mir dachte, das trübt meinen Blick auf diesen schönen Himmel. Und vielleicht trennt dich etwas von Gott. Ja, und deine Sicht auf ihn ist getrübt. Dann kann ich euch raten, macht eure Fenster sauber. Ja, räumt in eurem Inneren auf, sodass ihr die Schönheit und die Herrlichkeit Gottes sehen könnt. Ein weiterer Feind des Gebets kann das eigene Ich sein. Ja, wir neigen dazu, selbst wenn wir gute Dinge tun, dabei selbstsüchtig zu sein. Stolz hindert das Gebet. Gebet ist eine sehr demütige Sache, auf die Knie zu gehen und anzuerkennen, von wem alles kommt und wer regiert. Ja, schließlich haben wir alles, was wir sind und was wir haben, von Gott empfangen. Und das sagt Paulus auch nochmal in 1. Korinther 4, Vers 7. Er sagt: Woher nimmst du dir das Recht dazu? Bist du etwas Besonderes? Alles, was du besitzt, hat Gott dir doch geschenkt. Hat er dir aber alles geschenkt? Wie kannst du dann damit prahlen, als wäre es dein eigener Verdienst? Ja, ich glaube, was wir allein machen müssen, ist zu sagen: Herr, weniger ich und mehr du. Ja, ein dritter Punkt, ein dritter Feind, warum wir das nicht empfangen, kann Lieblosigkeit sein. Ja, Lieblosigkeit kann ein großes Gebetshindernis sein. Wie kann unser Verhältnis zu Gott in Ordnung sein, wenn unser Verhältnis zu einem Mitmenschen zerstört ist? Ja, der Geist, der uns im Gebet vertritt, ist derselbe Geist, der die Liebe oder der die Liebe Gottes in uns wohnen lässt. Ja, und als ich eine längere Autofahrt hatte, war genau das Thema. Ich hatte mit einer Person Streit, habe gebetet und habe gemerkt in meinen Gedanken, dass mich dieser Streit, diese Unvergebenheit gerade trennt. Ja, und ich musste das in Ordnung bringen. Ich musste der Person schreiben und ich musste sie um Vergebung bitten für das, was vorgefallen war. Ja, und Johannes, der drückt sich manchmal ein bisschen sehr hart aus, aber der sagt: Ich liebe, sollte nun jemand behaupten, ich liebe Gott und dabei seinen Bruder oder seine Schwester hassen, dann ist er ein Lügner. Wenn er schon seine Geschwister nicht liebt, die er sehen kann, wie will er dann Gott lieben, den er nicht sieht? 1. Johannes 4, Vers 20. Wenn wir nicht bereit sind, uns mit anderen zu versöhnen, dann ist unser Beten fast verschwendete Zeit. Und es gibt noch mehr Feinde, ja, die uns vom Gebet und einer innigen und tiefen Gemeinschaft mit Gott trennen wollen. Ich habe zum Beispiel nichts über den Teufel gesagt. Oder über die Zeit, die wir nicht haben, wenn es ums Gebet geht. Ja, aber vielleicht reichen diese kleinen Gedankenanstöße für uns, ja, dass unser Gebetsleben gestartet wird oder intensiviert wird. Ja, und es sind jetzt sehr viele Gedanken auf euch eingeprasselt, das weiß ich. Aber ich möchte euch die wichtigsten Gedanken einfach nochmal mit auf den Weg geben. Und zwar, wenn wir um die Macht des Gebets wissen, warum beten wir nicht mehr? Ja, Jesus gab seinen Jüngern so viel Nachdruck auf das Beten, dass sie in seinem Namen beten sollen. Es ist wichtig, mit Jesus verwurzelt zu sein, in ihm zu sein, nicht nur an ihm dran oder mit ihm, in ihm zu sein. Weil genau daraus die guten Früchte entstehen. Außerdem, dass wir unsere Hindernisse erkennen, wenn es um das Gebet geht, dass wir erforscht werden. Ja, Unglaube und Zweifel, unser eigenes Ich, Ego, Stolz, Lieblosigkeit, Hass, Unvergebenheit, der Teufel, Sünde. Ja, wie schön wäre es, wenn uns irgendwann mal jemand fragt, und was ist deine Lieblingsbeschäftigung? Was machst du gerne? Und wir sagen können, ich liebe es zu beten. Ich würde nun gerne zum Schluss dieser Predigt genau das machen, mit uns beten. Und ich bitte euch einfach, dazu aufzustehen. Ihr zu Hause natürlich auch. Vater im Himmel, danke für den sonnigen Tag, Herr. Ja, Herr, du bist der, der uns komplett durchforscht, der uns erkennt, Herr. Ja, der uns auch aufzeigt, was uns trennt von dir, von einer tiefen und innigen Gemeinschaft zu dir, Jesus. Ich bitte dich für uns als Gemeinde, Herr, dass wir dich suchen, dass wir dir näher kommen wollen, dass wir in dir verwurzelt sein möchten, Jesus, weil wir wissen, dass daraus gute Früchte entstehen, die lange halten, Herr. Ich bitte dich, Vater, dass wenn es so ist, dass das Gebet in unserem Leben wenig oder keine Rolle spielt, dass du etwas wächst, dass du uns einen Wunsch schenkst, dir ganz nahe zu sein durch das Gebet, ja, durch unsere Verbindung zu dir. Ja, weil wir wissen, mit wem wir reden, der Herrscher des Universums. Gott, ich danke dir, dass du uns hörst und dass du uns liebst. In deinem Namen bete ich das sehr für unsere Gemeinde. Amen.